Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meines Podcasts im neuen Jahr. Wir befinden uns im Jahr der Europawahl. Ich beschäftige mich gewöhnlich in diesem Podcast nicht mit Wahlen und Parteien und solchen Dingen, aber ich nehme diese Wahlen zum Anlass, um kurz etwas zu reflektieren über die sogenannte europäische Idee. Die wird jetzt schon auf Plakaten und überall wieder in Anschlag gebracht für alles, was bestimmte Politiker für gut und schön halten. Das wird dann unter der europäischen Idee subsumiert. Deshalb werde ich mir im Folgenden ein paar Gedanken machen über Sinn und Unsinn und auch Reichweite dieser europäischen Idee, die da so oft diskutiert wird. Wenn man über so allgemeine Dinge wie die Idee für einen ganzen Kontinent spricht, läuft man in viele gefährliche, intellektuell gefährliche Argumentationsstränge hinein. Das ist nicht ganz unähnlich den Darstellungen von nationalen Geschichten, von Traditionen, wo dann gern das Positive überbewertet wird, in den Vordergrund gestellt wird und das Negative ausgeblendet oder als nicht zur Nation, nicht zu einer bestimmten Gruppe gehörig ausgeschlossen wird und damit letztlich ganz sinnleere Aussagen getroffen werden. Doch widmen wir uns etwas mehr der europäischen Idee. Die wird ja in gewisser Weise historisch begründet, erstmal kurzstreckenhistorisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die europäische Idee wichtig, so wird argumentiert, um Krieg und Konflikte zu verhindern und dann später, um gemeinsam eine demokratische Ordnung zu schaffen. Nach den großen Kriegen, nach vielen großen Kriegen, ich rede nicht nur vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, die ja beide trotzdem im Wesentlichen innereuropäische Kriege waren, sondern auch über die Jahrhunderte davor, fanden viele Menschen es attraktiv, ein vereintes Europa. Erstmal in einem kleinen Europa, dann in einem immer größer werdenden zu schaffen und dort Frieden und dann auch Wohlstand und andere schöne Dinge zu schaffen und später zu sichern. Soweit, so gut. Aber natürlich gehören zur europäischen Tradition auch die Konflikte, die es vorher gab. Und es gehören die sehr unterschiedlichen Herangehensweisen an viele politische Fragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann in einem Teil der heutigen Europäischen Union klar, dass es demokratisch und rechtsstaatlich weitergehen sollte und dass es auch in vielen Ländern ganz gut gelungen. Ich bewerte das jetzt mal nicht. Es gibt da unterschiedliche Wege, den eher zentralistischen Weg Frankreichs, den eher föderalen Weg Deutschlands und viele andere Unterschiede auch in der Wirtschaftspolitik und in anderen. Doch, das wurde erst einmal zusammengeschlossen in der Kerneuropäischen Union, die sich dann über viele verschiedene Stufen immer weiter erweitert hat, die immer größer geworden ist und heute doch eine beachtliche Größe hat und große Teile des europäischen Kontinents umfasst und immer noch so attraktiv ist, dass Länder beitreten wollen, wenn auch ein Land, Großbritannien, ausgetreten ist wieder. Diese Erfahrung ist ebenfalls sehr wichtig und im Übrigen langfristig auch sehr hilfreich. Oder sie kann zumindest sehr hilfreich sein. Und seitdem wird, wie gesagt, die europäische Idee ist, dass wir alle in Frieden, Prosperität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zusammenleben. Dass individuelle Rechte geschützt werden, dann setzt man sich noch so ein bisschen von nicht-europäischen Demokratien und Marktwirtschaften ab und sagt, das ist hier besonders sozialstaatlich und alle sind besonders kuschelig und nett zueinander. Das ist auch Teil dessen, was als europäische Idee verkauft wird. so weit auf der Ebene der Ideen, ist das in vieler Hinsicht ganz vernünftig und freiheitsfördernd. Es ist historisch ein bisschen einseitig, aber als normativer Ansatz ist das nicht so schlecht. Es kam dann immer stärker eine Tendenz hinzu, die Überwindung der Konflikte zwischen Nationalstaaten, der kriegerischen Konflikte, der Handelskonflikte, anderer Konflikte, mehr als nur einen offenen Raum und friedliches Miteinander entgegenstellte, nämlich europäische Institution. Das ist in der Genese der verschiedenen Vertragswerke von Rom bis Maastricht, später dann Lissabon und so weiter, immer stärker vorangetrieben worden. Zwar wurden immer wieder Lippenbekenntnisse zur Subsidiarität, also zur Verlagerung oder zur Ansiedlung, genauer gesagt, politischer Kompetenzen auf der unterstmöglichen Ebene oder auf der niedrigstmöglichen Ebene verkündet. Es wurde sich dazu bekannt zum Subsidiaritätsprinzip, aber was faktisch passierte, war eine schleichende Verlagerung von Entscheidungsmechanismen von der nationalen, aber auch von der lokalen auf die europäische Ebene. Von der lokalen, von der föderalen, also auf der Ebene der Bundesländer, der nationalen Ebene, auf die Europäische Union. Und man hört dafür oft auch Legitimierendes. Man sagt, na ja, ist doch besser, wenn Regulierungen auf europäischer Ebene getroffen werden. Das Argument funktioniert aber nur dann, wenn man erst einmal anerkannt, dass viele dieser Regulierungen überhaupt sinnvoll sind. Es werden also, und das ist bei vielen Regulierungen definitiv nicht so. Man kann sagen, wenn man einen gemeinsamen Markt hat, den ich zu den positiven Kennzeichen der Europäischen Union zählen würde, dann muss es gewisse Grundlagen, möglicherweise rechtliche Grundlage geben, die überall gelten. Aber das heißt natürlich nicht, dass kleinteilige Regulierung, dass viele Politikbereiche europäisch organisiert werden müssen. Und diese Tendenz haben wir leider in einem sehr starken Maße. Und das, und jetzt komme ich zurück zur europäischen Idee und zur europäischen Geschichte, wenn man das etwas anders liest, als es die bedingungslosen Vertreter dieser heute vertretenen europäischen Idee tun, widerspricht der europäischen Idee. Denn die europäische Idee, die europäische Geschichte, viele der Erfolge Europas sind in sehr kleinen Einheiten entstanden, sind ausprobiert worden in sehr kleinen Staatswesen. In Holland beispielsweise, in anderen. Die Entstehung moderner Marktwirtschaften hat sich ausgebreitet nicht dadurch, dass eine europäische Zentrale gesagt hätte, wir machen das jetzt mal so, Verordnung 37/334, Einführung der Marktwirtschaft. Nein, es haben sich immer mehr kleine territoriale Einheiten in dieser Weise gewandelt. Es hat sich immer mehr Unternehmertum herausgebildet. Das gilt für vieles. Das gilt auch für das Prinzip, zum Beispiel das wichtige Prinzip der Toleranz. Erst als religiöse Toleranz, dann weiter gefasst als Meinungsfreiheit. Das ist nicht entstanden. Übrigens in gewisser Weise im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika, wo es ja tatsächlich gleichzeitig eine zentrale Gründungsanstrengung gab, aber auf der anderen Seite sehr viel mehr Dezentralität schon in der Gründungsanstrengung. In Europa ist vieles entstanden oder fast alles, was Europa zu einer so extrem produktiven, zu einem so extrem produktiven, innovativen Kontinent gemacht hat, ist entstanden in kleinen Einheiten, ist politisch weiterverfolgt worden durch Nachmachen, durch Konkurrenz, durch Offenheit zumindest gegenüber neuen Ideen, jenseits der Idee, dass man Innovation, dass man Neues in einer Gesellschaft, dass man aber auch Rechte der Einzelnen vor allem und zuerst durch einen immer größeren zentral gesteuerten Raum erreichen könnte. Sondern es gab immer diese kleinen Quellen der technischen Innovation, der sozialen Innovation, der intellektuellen Innovation. Und das ist auch, mindestens auch, die europäische Idee. Also eine europäische Idee, die vor allem darauf fußt, dass immer mehr gemeinsam und zwar zentral gesteuert gemacht werden soll, verkennt diesen wichtigen Teil der europäischen Idee. Sie verkennt diesen Teil der Geschichte. Und das ist nicht ungefährlich. Die europäische Idee also ist eigentlich eine Idee der Dezentralität. Es gab keine europäischen Reiche, die wirklich Durchgriff hatten auf politische Entscheidungen, auf Fragen in ihren einzelnen Teilen. Natürlich gab es ein deutsches Reich, es gab schon unter Karl dem Großen ein Reich und so etwas alles. Aber die hatten relativ wenig Durchgriff, viel weniger Durchgriff als andere Reiche, die zur ähnlichen Zeit existierten, wie zum Beispiel in China und ähnlich groß waren im Übrigen. Nein, Europa ist entstanden durch eine Kultur der Städte, der kleinen lokalen Einheiten, der freien Städte, des Wettbewerbs zwischen den heute oft so verschriebenen Kleinstaaten. Nicht dadurch, dass Innovation von oben kam, sondern sie kam von kleinen Einheiten, von einzelnen Menschen und dann verbreiteten sich Innovationen. Und letztlich ist Innovation und Produktivität das Geheimnis des europäischen Erfolgs, denn, das ist der nächste Punkt, dieser Erfolg ist natürlich unübersehbar bis heute. Der Wohlstand der Welt hat sich sehr lange in Europa konzentriert und konzentriert sich in vieler Hinsicht heute noch hier. Und auch vieles, was an anderen technischen, technologischen Innovationen, Kunst, Lebensform, all das wurde zuerst in Europa ausprobiert und die ganze Welt hat es versucht abzuschauen. Wenn aber heute durch die Europäische Union und die sie tragenden Staaten, das darf man nicht vergessen, darf man nie vergessen, versucht wird, Innovation anzuregen durch gigantische europaweite Innovations-, Investitions- und ähnliche Programme, durch Initiativen, die zentral von Brüssel gesteuert werden und wo dann Mittel verteilt werden an einzelne Länder, die dann wiederum erstmal eingezahlt werden müssen natürlich, dann wird dieses Erfolgsgeheimnis konterkariert. Und, das kommt noch hinzu, es wird die Frage umgangen, die wichtige Frage umgangen, warum denn in Europa zum Beispiel so wenig Investitionen in Innovation fließen? Warum viele der technischen Großentwicklungen der letzten Jahrzehnte nicht aus Europa kommen? Eigentlich so fast keine. Warum investiert niemand hier? Und warum denkt dann die Europäische Kommission mit den sie tragenden Regierungen, die weiterhin die Kommission tragen, dass man das mit Geld verändern könnte. Zentral. Also allein die Idee, dass Europa innovativer wird und besser wird durch zentral gesteuerte Programme, widerspricht vollkommen der europäischen Idee. Dagegen die Vorstellung, dass wir ein friedliches, kooperatives Miteinander vieler kleiner Einheiten haben, die auch eine große Autonomie darin haben, bestimmte Sachen selbst zu regeln, die sich dann als richtig oder falsch erweisen können, die damit die Möglichkeit haben, voneinander abzuschauen oder auch Fehler ihrer Nachbarn nicht zu machen. Das ist die europäische Idee. Das ist zumindest ein wesentlicher Teil der europäischen Idee. Nun hält man mir entgegen, ich argumentiere ja schon länger so, ja, aber für gewisse Grundlagen braucht es die europäische Ebene, sonst funktioniert der Markt überhaupt nicht, darauf bin ich eingegangen. Das stimmt, bestimmte Schutzmechanismen von Eigentum und so etwas sind ganz gut auf der europäischen Ebene aufgehoben. Und tatsächlich hat die Europäische Union oder in diesem Fall die Kommission einige Erfolge dabei erzielt, staatliche Interventionen, staatliche Marktverzerrung auch zu verhindern oder einzuschränken in bestimmten Staaten, Marktzugänge ermöglicht, und das war, ist außerordentlich gut. Aber wie immer, wenn staatliche Bürokratien, zentrale Bürokratien Dinge tun, tun sie neben den guten Sachen zunehmend Sachen, die ihre Kompetenzen ausweiten und die ihren eigenen Handlungsraum ausweiten. Das ist jetzt nicht moralisch gemeint, abwertend gegenüber denen. Das ist ein ganz normales Verhalten von Bürokraten. Und selbst Bürokraten ist übrigens nicht abwertend gemeint. Natürlich muss es in jedem rechtlich geregelten Raum Bürokratien geben. Es gibt auch in Unternehmen Bürokratien. Das Verhältnis ist nur, wie weit sie kontrolliert sind und wie weit sie daran gehindert sind, ihre Eigeninteressen vollständig zu verfolgen. Das scheint auf der europäischen Ebene nicht zu funktionieren, um aber nicht hier in ein reines Europa-Bashing abzugleiten, was ich gar nicht will. Damit werden natürlich Mechanismen aus den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nur auf die Europäische Union hochgehoben. Mir hat mal jemand erklärt, es war eine Europadiskussion und es ging um diese ganzen Normen von Gurkenkrümmungen und dieses ganze Zeug. Ja, das wäre doch ganz gut, weil auf nationaler Ebene würde es ja diese Regulierung sowieso alle geben. Und da haben wir natürlich einen Punkt. Das ist eine allgemeine Tendenz der Bürokratisierung vieler Lebensbereiche, der Politisierung vieler Lebensbereiche, die sich auf die europäische Ebene sozusagen hochhebt. Also die Frage ist bei vielen Regulierungen sollte jedenfalls nicht sein, ist das auf der europäischen Ebene richtig, sondern muss das überhaupt reguliert werden? Wir haben also eine negative Tendenz in vielen einzelnen Volkswirtschaften, nicht in allen in der Europäischen Union. Es gibt beachtliche Entbürokratisierungsversuche in vielen Ländern. Ich verweise nur auf die baltischen Staaten, aber auch auf andere. Dass diese Bürokratisierung, die Tendenz aus den einzelnen Ländern auf die Europäische Union gehoben wird, macht sie vielleicht im europäischen Markt technisch leichter handhabbar für Unternehmen, die in verschiedenen Ländern, verschiedenen Räumen aktiv sind. Aber es macht sie alternativlos. Und Europa war immer der Kontinent der Alternativen. Hier gab es immer verschiedene Methoden des Wirtschaftens, auch der Politik. Europas Erfolgsgeheimnis sind die aufeinanderprallenden Alternativen, die möglichst friedlich aufeinanderprallenden Alternativen, auch in der Regulierung. Und da muss auch keine Regulierung oder müssen Niedrigsteuersysteme natürlich ihren Platz haben. Dann sagt man wieder, aber die bekommen noch Geld von der Europäischen Union und die können nicht einfach so niedrige Steuern machen, um Unternehmen zu sich zu ziehen. Ja, diese Umverteilung von Mitteln ist das nächste Problem. Die entspricht auch nicht der Europäischen Union, der europäischen Idee. Oder zumindest dem, was, nennen wir es nicht die europäische Idee, sondern das europäische Erfolgsgeheimnis. Zentrale Umverteilungsmechanismen von Mitteln, die dann irgendwie damit gerechtfertigt wären, dass es dann Angleichungen gibt im Lebensstandard oder dass Länder aufholen. All das funktioniert nur sehr begrenzt. Und es setzt komplett falsche Anreize, die der europäischen Idee widersprechen. Die europäische Idee ist gerade nicht gleichmacherisch. Doch jetzt zum Schluss noch etwas weg vom eher wirtschaftlich wohlstandsorientierten zum politischen. Dann sagt man aber, es ist doch gut, dass Grundrechte, Menschenrechte überall gelten. Natürlich ist das gut. Und es ist in jedem einzelnen Land gut, wenn sie dort gelten, wenn die Freiheit der Menschen, die individuelle Freiheit der Menschen geschützt ist. Die Frage ist nur, wie weit eine europäische Regulierung auf diesem Feld gehen sollte. Und inwieweit es, das wird ja immer wieder gefordert, wir brauchen Durchgriffsmöglichkeiten und alles Mögliche auf der europäischen Ebene. Ich denke, dass die Nachteile zu großer, abseits von Gerichtshöfen und so etwas, großer politischer Durchgriffsmöglichkeit bei der Umsetzung politischer Maßnahmen von Demokratien und so etwas, wenn Länder einmal in der Europäischen Union sind, die Nachteile größer sind, deutlich größer als möglicherweise die kurzfristigen Vorteile tatsächlich für Institutionen. Denn das Politische wird sehr lange noch auf nationaler Ebene und auf regionaler Ebene stärker verankert sein. Und das ist aus vielen Hinsichten gut, weil politische Entscheidungsmechanismen nicht funktionieren ohne Bindung. Und natürlich gibt es Menschen, die sich stärker an Europa gebunden fühlen als an ihre Region, ihre Stadt, ihr Land. Und natürlich sind auch Nationalstaaten oft ganz wenig subsidiäre Konstruktionen, sondern haben diese Nachteile, die zentrale Entscheidungsfindung, alternativlose zentrale Entscheidungsfindung mit sich bringt in den Ländern selbst. Aber Europa hatte eben immer den Vorteil, dass es Wettbewerb zwischen den Ländern gab. Und Steuerwettbewerb ist übrigens ein wichtiger Teil, aber auch Regulierungswettbewerb. Oder formulieren wir es angenehmer, zukunftsfreundlicher, Deregulierungswettbewerb. Ein Wettbewerb darum, weniger staatliche Aufgaben zu haben oder zumindest in einem bestimmten Zeitraum sich näher dem Optimum von staatlichen Aufgaben anzunähern, wenn es denn sowas gibt, ist ein anderes Thema, sich dem Optimum eher anzunähern. Das ist Europa. Und dazu gehört, dass auch in Bezug auf Länder, auf Volkswirtschaften, Menschen, aber auch Unternehmen das bekommen, wofür sie bezahlen. Dass also aus der Steuereinnahmen eines Landes die Aufgaben dieses Landes bestritten werden. Möglichst ohne Verschuldung. Dann hat man einen guten Vergleich und einen guten Wettbewerb. Denn wenn es Ländern gelingt, wie auch immer, durch private Investitionen, also eine Infrastruktur, die Unternehmen anzieht, mit niedrigen Steuern anzuziehen, dann sollte das doch ein Vorbild sein und nicht etwas, was kritisiert wird. Und das erleben wir zurzeit in der Europäischen Union. Es werden ja Länder mit niedrigen Steuern kritisiert. Es wird gar nicht geguckt, ob die gute Infrastruktur haben oder nicht. Und das kann eigentlich auch den anderen Ländern egal sein, denn wenn die Infrastruktur nicht den Erwartungen der Menschen und der Investoren entspricht, dann wird sich da schon etwas ändern in einem offenen Wettbewerb. Wenn natürlich für jede politische Fehlentscheidung die Brüsseler Ebene, also die europäische Ebene, ich will der Stadt gar nichts Böses, die europäische Ebene herangezogen wird und auch willig zahlt, dann wird es gefährlich. Ich will jetzt nochmal eine positive Ebene oder eine positive Lesart der europäischen Idee heranbringt. Miteinander in Frieden und Wettbewerb in stabilen politischen Ordnungen in den Ländern und überall da, aber auch nur da, wo es notwendig ist für den freien Verkehr von Gütern, von Menschen, von Ideen natürlich, aber auch von Investitionen, grundlegende Regelungen, an die sich alle Länder halten müssen. Und möglichst große Toleranz gegenüber Abweichungen, auch auf nationaler Ebene. So stark die oft aus liberaler Sicht oder aus freiheitlicher Sicht zu kritisieren sind. Also, die europäische Idee liegt nicht darin, dass immer mehr europäisch entschieden wird, sondern dass Europa einen Raum für eigene Entscheidungen. Es geht nicht darum, unabhängig davon, wie demokratisch legitimiert die Entscheidungen sind, auf der großen Ebene, auf der europäischen Ebene möglichst viel zu entscheiden, sondern es geht darum, einen Raum zu schaffen, in den die einzelnen Menschen zuerst, lokale Entscheidungsgremien, Unternehmer ganz besonders sind natürlich auch einzelne Menschen, aber ich betone ihn trotzdem nochmal, selbst entscheiden kann, indem nationale Regierungen Verantwortung tragen für ihr Handeln und in der die Völker von Ländern für die Politik auch Verantwortung tragen für ihr Handeln. Zum Beispiel für Schulden, die sie machen. Sollten sie nicht tun. Wenn sie es machen, sollten sie dafür Verantwortung übernehmen. Das heißt, zurückzahlen oder sich den Folgen eines Bankrotts stellen. All das, das ist die europäische Idee. Und sie sollte nicht auf der ganzen Welt, vor allem die Europäische Union strebt ja stark danach, sich überall als Vorbild darzustellen, Vorbild darin sein, alle innovativen oder potenziellen wirtschaftlichen und anderen Aktivitäten zu regulieren, bevor sie überhaupt ausgeprägt sind, bevor sie sich überhaupt entwickeln können, wie das gerade und immer wieder versucht wird, glücklicherweise oft ohne Erfolg. Aber sie sollte nicht ein Regulierungsvorbild sein, sondern sie sollte ein Vorbild für die ganze Welt darin sein, Möglichkeiten zu schaffen dafür, dass Innovation entsteht durch Unternehmen, durch Denker, durch innovative Menschen. Und das sollte das Ziel Europas sein. Und da kann der einzige Weg nur Deregulierung und weniger Verteilung und mehr lokale Kompetenzen sein als umgedreht. Also die europäische Idee, das europäische Erfolgsgeheimnis, beruht auf individuellen Rechten, ganz ohne Zweifel, die sind in der Europäischen Union gegeben. Das ist vor allem das Verdienst der Menschen in den einzelnen Ländern, nicht so stark das der Europäischen Union. Beruht auf möglichst wenigen gemeinsamen Regeln und beruht auf Räumen, in denen Verschiedenartigkeit, Alternativen gedeihen können. Und nicht darauf, dass auf europäischer Ebene sozusagen die möglichen Alternativen menschlichen Handelns vorselektiert werden, jenseits der individuellen Rechte des Eigentumsschutzes. Das ist die europäische Idee. Da wurde immer wieder etwas versucht und dann hat es sich durchgesetzt oder nicht, manchmal über Umwege durchgesetzt. Das ist die europäische Idee. Und die sollte, wenn man über Europa nachdenkt, im Mittelpunkt stehen. Also mein Thema heute war die europäische Idee, Sinn und Unsinn oder Sinn und Gefährlichkeit. Und das war mein Fazit. Es gibt durchaus viel zu bewahren, viel weiterzuentwickeln an der europäischen Idee. Aber die europäische Idee ist gerade nicht, möglichst viele Entscheidungsmechanismen zu zentralisieren und zu versuchen, innerhalb der Europäischen Union eine größere Homogenität zu schaffen, als durch freies Handeln auf bestimmten Feldern entsteht. Bei bestimmten Produkten entsteht einfach Homogenität, weil sich Produkte durchsetzen. Auf anderen ist es aber nicht so gut. Und dann kann Europa die Erfolgsgeschichte, die dieser Kontinent ohne Zweifel sehr lange hatte, weiterschreiben. Und damit sage ich für heute